Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Samstag begannen die USA und Israel einen koordinierten Militärschlag gegen die Islamische Republik Iran. Dabei wurden neben dem geistlichen Führer Ayatollah Khamenei eine Reihe anderer führender Repräsentanten des Regimes getötet. Iran antwortete und antwortet noch immer mit Raketenangriffen auf Militärbasen der USA in verschiedenen Golfstaaten und auf Ziele in Israel. Doch welche Folgen hat dieser Angriff eigentlich auf die geostrategische und geopolitische Lage? Wir wollen das jetzt erörtern mit dem pensionierten General des österreichischen Bundesheeres, Günter Greindl. Herzlich willkommen, Herr Greindl.
Ja, grüß Gott.
Herr Greindl, nicht wenige Analysten und Berater von US-Präsident Donald Trump haben vor unkontrollierbaren Eskalationen weit über den Iran hinaus gewarnt, sollte er tatsächlich wahrmachen, was er nun am Samstagmorgen tatsächlich wahrgemacht hat. Wenn Sie Berater von Donald Trump gewesen wären, hätten Sie ihm auch von dieser Operation abgeraten?
Ja, ich auf alle Fälle nicht, weil ich bin ja viel unterwegs gewesen in Krisensituationen als Kommandant von UN-Peacekeeping-Operationen und bin natürlich überzeugt, dass mit militärischen Operationen die Ursachen von Konflikten ja nicht zu beseitigen sind, sondern dass es wirklich besser ist, man sucht am Verhandlungsweg Lösungen zu finden. Und das war ja im Iran auch der Fall. Man hat es versucht, aber offensichtlich hat es nicht genügt. Und wir sehen jetzt doch einen Ausbruch eines Konfliktes, der meiner Meinung nach eben die Tendenz hat, außer Kontrolle zu geraten. Und das ist das Problem. Wir müssen aber, denke ich, abwarten, wenn der Iran hier, was ja beabsichtigt ist, vielleicht in 3-4 Tagen zusammenbricht und dort ein Regime-Change gelingt, dann schaut die Lage natürlich wieder ganz anders aus. Ja? Aber auch dann wird wahrscheinlich ein Chaos dann herrschen hinterher, das vielleicht auch nicht beherrschbar ist. Ja. Also ich glaube, es ist ein Spiel, ein Wabank-Spiel, das da gespielt wird, dessen Ausgang meiner Meinung nach noch ungewiss ist.
Können Sie als erfahrener Militär eine gewisse Strategie, ganz gleich jetzt ob Kurzzeit, Mittelfrist oder Langfrist, hinter der militärischen Spezialoperation der USA und Israels erkennen?
Ich denke, es ist darauf angelegt, dass es ein kurzfristiger, sehr heftiger Militärschlag wird, an dessen Ende dann eben als Ergebnis ein Regime-Change steht, wo dann der Iran sozusagen Bedingungen akzeptieren muss, die dann von Israel und vor allem auch von den Vereinigten Staaten natürlich gestellt werden. Ob das gelingt, das ist die große Frage. Der Iran war immerhin lange jetzt darauf vorbereitet. Das war ja kein Geheimnis, dass beim Scheitern der Verhandlungen ein Militärschlag droht. Inwieweit es ihnen gelingt und auch gelungen ist, eine so große Abwehrkraft zu entwickeln, dass sie dann ihre Offensivmittel, die sie haben, sie haben immerhin über 1200 oder 300 Raketen, dass sie die dann einsetzen können, das bleibt noch abzuwarten. Allerdings muss man sagen, dass sie bis jetzt schon sehr erfolgreiche Gegenschläge gemacht haben. Das kann man nicht bestreiten.
Der Iran gilt ja als geostrategischer Akteur in der Region. Ist er tatsächlich ausgeschaltet? Macht sich der Westen vielleicht etwas vor? Sie haben es eben angedeutet, dass der Iran sehr wohl zu empfindlichen Schlägen immer noch bereit ist. Immerhin wurde ja schon beim ersten Militärschlag vor wenigen Monaten behauptet, das Atomprogramm Irans sei das Ziel gewesen, es sei eliminiert worden. Während uns nun erklärt wird, das Atomprogramm sei nach wie vor gefährlich und deshalb jetzt dieser Militärschlag.
Ich glaube, der Grund, es geht darüber völlig hinaus, der Grund dieses Konfliktes. Man muss davon ausgehen, dass natürlich hier ein geopolitischer Hintergrund die Hauptursache dieser Auseinandersetzung ist. Denn wenn der Iran sozusagen auseinanderfällt und eine Zone der Unsicherheit wird oder eine Zone, die dann von Israel und den USA beeinflusst werden kann, dann hat das natürlich gewaltige Auswirkungen auch auf Russland und auf China. Immerhin ein Großteil der Ölversorgung für China kommt aus dem Iran über die Straße von Hormuz, übrigens auch für den Rest der Welt. Für Russland würde das bedeuten, dass neben der Bedrohung oder sozusagen der Einschnürung Russlands im europäischen Raum auch der Süden Russlands dann im Kaukasus und im asiatischen Raum geöffnet wäre. Also für Russland wäre das eine sehr unangenehme Situation. Und ich glaube, das ist auch eine Zielsetzung zumindest der USA. Und für Israel natürlich ist das Ziel, ein Umfeld zu schaffen, wo es keiner Bedrohung mehr ausgesetzt ist.
Der Iran hat ja jetzt die Straße von Hormuz gesperrt für den Verkehr. Sie sagten es, China hat doch enorme Mengen an Erdöl aus dem Iran bezogen. Der Iran ist BRICS-Mitglied, genauso wie China und Russland. Kann der Iran diese Sperre, diese Blockade wirklich dauerhaft aufrechterhalten, also auch wirklich dauerhaft die Weltwirtschaft damit beeinflussen?
Solange diese Regime-Change nicht gelingt, kann das der Iran aufrechterhalten. Das wird natürlich katastrophale Auswirkungen haben auf die Weltwirtschaft. Man stelle sich vor, diese Straße ist, sagen wir, 2-3 Wochen gesperrt. Und da geht ja jetzt schon hoch der Ölpreis. Aber es wird dann für China auch natürlich schwierig, ja, weil ihre Versorgung mit Öl natürlich dann auch prekär wird. Es ist einfach ein Druckpunkt, ein weltpolitischer Druckpunkt, geopolitischer Druckpunkt, glaube ich, der die Weltordnung wirklich verändern wird, je nachdem, wie es ausgeht.
Hat Teheran diese Option jetzt gezogen, die Straße von Hormuz zu sperren oder zu blockieren, um China zu zwingen, irgendetwas zu tun, eben weil China möglicherweise in Schwierigkeiten kommt, wenn die iranischen Öllieferungen lange ausbleiben?
Also das derzeitige Regime in Iran ist entschlossen, jetzt eine Entscheidung herbeizuführen. Und solange dieses Regime nicht fällt oder weiter agiert, wird das Kriegsziel sein, Israel möglichst zu beschädigen und die Weltwirtschaft möglichst zu strangulieren, um eben zu erreichen, dass China und Russland doch eine Unterstützung in der Form gibt, dass am Ende die Ziele des Irans erreicht werden.
Die Russen haben ja eines ihrer sogenannten Doomsday-Flugzeuge nach Teheran entsandt vor wenigen Tagen, also ein fliegender Gefechtsstand. War das nur reiner Symbolismus, reiner Aktionismus oder hatte das auch irgendwie einen strategischen Hintergrund?
Es hatte sicher einen strategischen Hintergrund, ja, zumindest war es eine Botschaft. Aber wie man gesehen hat, hat es keine praktischen Auswirkungen gehabt. Es ist in den USA gelungen, die elektronische Kriegführung sozusagen so weit zu gewinnen, dass am Anfang die iranischen Abwehr doch schwer beschädigt war und nicht richtig agieren konnte. Also hier, glaube ich, ist diese Unterstützung nicht ausreichend, um die Angriffshandlungen der Amerikaner und der Israelis schwerwiegend zu beeinträchtigen.
Die Konzeption bzw. die Strategie des Regime Change, die hat sich ja bisher immer als Debakel erwiesen. Die Staaten, in denen der Westen das versucht hat, gelten heute als sogenannte Failed States, also als gescheiterte Staaten. Dennoch versuchen es die USA und Israel erneut. Im Fall des Iran wäre das ja eine etwas andere Kategorie und größer als meinetwegen jetzt Libyen, Somalia oder Jemen. Glauben Sie, dass diese Strategie des Regime Change des transatlantischen Westens an ein Ende gekommen ist, trotz des Erfolges, den man jetzt sieht?
Nur wenn er gelingt, der Regime-Change wird aber nicht so gelingen, wie man sich das vorstellt, sondern es wird trotzdem wieder in einem Chaos enden, so wie in Libyen und in allen anderen Staaten, wo man das versucht hat. Für Israel ist es trotzdem ein Vorteil, ja, weil dann die Gefahr, sozusagen die unmittelbare Gefahr wegfällt, wenn im Iran sozusagen Bürgerkrieg ausbricht oder sich Teile abspalten. Immerhin gibt es eine große kurdische Minderheit dort, es gibt eine Minderheit der Sunniten und so weiter. Man weiß nicht, wie das dann ausgehen wird, aber eine Stabilität wird dadurch nicht erreicht werden, weltpolitisch gesehen. Ja. Für Israel vielleicht wird die Situation insofern günstiger dann sein, weil eine Bedrohung doch wegfällt, nicht wahr?
Könnten die Ereignisse im Iran eine Kettenreaktion im Nahen und Mittleren Osten auslösen? Beispielsweise könnten ja auch Völker anderer Staaten im Golf auf die Idee kommen, ihre despotischen Monarchen zu verjagen.
Ja, das ist durchaus möglich und es ist sehr schwer abzuschätzen, wie das weitergeht, nicht nur, was wird passieren mit den vielen Emiraten im Golf, die ja jetzt auch unter Attacke stehen. Wie wird dort die Bevölkerung reagieren? Ich glaube, man hat hier die Büchse der Pandora geöffnet und man kann nur hoffen, dass die USA außer Regime-Change eine längerfristige Strategie da haben. Ob das der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es nur darum geht, den Iran sozusagen als Bedrohung für Israel auszuschalten, dort einen Regime-Change herbeizuführen und dann quasi einen geopolitischen Vorteil zu haben, indem man also Russland noch mehr einschnüren kann und China eben doch beträchtlich schwächen kann, indem die Ölversorgung schwieriger wird für China, dann ist das, glaube ich, zu wenig.
Es gibt ja noch andere Mächte, Regionalmächte dort im Umfeld, die gerne Hegemon spielen möchten, also zumindest was die Golfregion betrifft, also Saudi-Arabien, die Türkei vor allem auch. Glauben Sie, dass die die Gunst der Stunde nutzen werden, um selbst sich nochmal irgendwie ein Stück vom Kuchen irgendwelcher anderen Staaten abzuschneiden, sei es im Irak, sei es in Syrien? Oder halten die jetzt still, weil Iran der gemeinsame schiitische Feind ist?
Na, ich glaube, die halten einmal still. Das wäre töricht, jetzt in diesem frühen Stadium etwas zu unternehmen. Ich glaube, das werden alle einmal abwarten, wie das die nächsten 4-5 Tage sich entwickelt. Und dann muss man die Lage neu beurteilen. Jetzt kann man dazu keine abschließende Beurteilung abgeben.
Spielt die UNO oder Trumps Friedensrat oder möglicherweise die Arabische Liga, spielen die irgendeine Rolle? Können die eine Rolle spielen bei der Befriedung des Konfliktes oder bei der Lösung der gegenwärtigen Situation?
Leider muss man sagen, die UNO ist ja völlig funktionsunfähig und das hat ja auch Trump erklärt, dass er also nicht mehr auf die UNO zählt. Das Einzige, was von der UNO noch übrig geblieben ist, muss ich sagen, dass niemand einen Krieg beginnt, sondern alle tut sich nur selbst verteidigen. Ja, niemand erklärt mehr einen Krieg oder jeder hat nur die Selbstverteidigung im Auge. Aber trotzdem wird man irgendwann doch wieder zur UNO zurückkehren müssen. Es gibt kein besseres System als die UNO, wenn ich Frieden auf der Welt will. Ja. Natürlich kann die UNO eben, und das ist ja das Problem der UNO, sie kann nur funktionieren, wenn die Großmächte willens sind, ihre Interessen untereinander auszugleichen. Wenn das nicht gegeben ist, kann die UNO nicht funktionieren, das ist ganz klar, ja. Und um das geht es jetzt. Es geht ja um die Interessen der Großmächte, es geht um die Interessen der USA, es geht um die Interessen Russlands und die Interessen Chinas. Und die Europäer am Rande sind eher Zuschauer, aber auch um ihre Interessen geht es. Ja. Immerhin sitzen zwei europäische Mächte im Sicherheitsrat. Aber es ist schon erstaunlich, nicht wahr, dass die UNO überhaupt keine Rolle mehr spielt. Nicht? Und auch der Generalsekretär seine Stimme nicht erhebt in irgendeiner Weise, um hier doch für den Frieden einzutreten und für eine Verhandlungslösung.
Welche geopolitischen, geostrategischen Konsequenzen erwachsen aus dem Militärschlag der USA und Israels gegen den Iran vom Wochenende, mit dem unter anderem der iranische geistliche Führer Ayatollah Khamenei getötet wurde? Wir sprachen darüber mit dem pensionierten General des österreichischen Bundesheeres, Günter Greindl. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Greindl.
Danke sehr.